If I'm totally truthful,
ganz ehrlich, ich bin hierher gekommen, um den Krieg zu führen. Ich glaubte daran, dass mein Volk unter Belagerung stand. Ich dachte, sie treiben uns aus Alster raus. Ich wollte meinen Teil zur Verteidigung beitragen. Deshalb kam ich nach Nordirland.
Plüschige Sofas, Bilder von seinen Kindern, eine Schrankwand mit ein paar Büchern, Papiere auf einem kleinen Tisch. Der ehemalige britische Soldat Andrew Park sitzt in seinem Wohnzimmer. Seine Frau serviert den Tee. Anfang der 70er Jahre kam er aus Schottland, um den Protestanten zu helfen. Aufgewachsen ist er in Glasgow, in einer traditionellen Oranierfamilie. Bereits sein Großvater gründete eine Oranierloge. Diese Traditionen bestimmen sein Leben, damals wie heute.
Damals war es wichtig für mich zu sehen, da war etwas, das in Gefahr war. Meine ganze Existenz, meine Identität als Oranier, als Presbyterianer war in Gefahr. Ich dachte, das wäre das Ende der Protestanten in Irland. Meine Kultur war bedroht.
Eine Kultur, die weit über 400 Jahre zurückreicht. Zuerst kamen sie als Flüchtlinge und Vertriebene. Die Politik der englischen Herrscher zwang viele Schotten, ihre Heimat zu verlassen. Es waren vor allem Presbyterianer, Methodisten, Quäker und andere Protestanten. Später folgten ihnen Anglikaner. Diese besiedelten im Auftrag und mit Unterstützung der englischen Krone Nordirland. Die meisten von ihnen ließen sich in Londonderry nieder. Dort lebt heute William Temple, Protestant und Nachfahre der Besiedler.
Die ursprüngliche Siedlung war für 200 Familien konzipiert, hauptsächlich aus London. Londoner Geschäftsleute wurden von James dem Ersten beauftragt, die ehrenwerte irische Gesellschaft zu gründen. Diese Familien waren der Ursprung der sogenannten Alster-Besiedlungen. Es gab wohl auch vorher schon Protestanten in Alster, meistens Schotten, die aber eher im Osten siedelten. Der Mittelpunkt der Alster-Plantation war aber die Stadt Londonderry, die bis dahin Derry hieß.
William Temple ist ein kleiner, dicklicher Mann, etwa 60 Jahre alt. Er lebt in der Fountain, einer kleinen protestantischen Enklave an den alten Stadtmauern von Londonderry. Die Kannsteine sind blau-weiß-rot bemalt, zerrissene britische Fahnen hängen von den Laternenpfählen, an den Häuserwänden großflächige Gemälde, die den Sieg der Protestanten über die Katholiken feiern, vor 300 Jahren. Temple arbeitet für die Ulster Unionist Party und sitzt in dem kleinen, kahlen Parteibüro. Vergibte Poster der Queen und der britischen Fahne als Poster an den weißen Wänden. Der Oranier wirkt klein hinter dem großen Schreibtisch. Kämpfe hat es auch nach dem Sieg der Protestanten über die Katholiken in der entscheidenden Schlacht 1690 immer wieder gegeben. In Londonderry hauptsächlich zwischen der katholischen Landbevölkerung und den protestantischen Siedlern.
Die Oranierlogen wurden 1795 nach den Kämpfen in Derry gegründet, um die Protestanten dauerhaft schützen zu können, nicht nur hier, sondern überall in der Provinz. Es entstand ein effektives und verzweigtes Netzwerk von Logen in Ulster. Der Name erinnert an William von Oranien und seine siegreiche Schlacht am Fluss Boyne.
Die Oranierlogen spielen seither eine wichtige Rolle im Leben der nordirischen Protestanten. Sie waren Bürgerwehren, aber auch Sozialversicherung, Traditionsverein und politische Organisation. Mit ihnen setzen die Protestanten ihre Politik in der Provinz durch. Auf über 2000 Paraden feiern die Oranier von Mitte Mai bis zum 12. Juli jedes Jahr in Nordirland ihre Traditionen. Mit schwarzen Melonen, kunstvollen Bannern, orangenen Schärpen ziehen sie durch die Straßen. Die Mitglieder der Oranierlogen vorneweg, gefolgt von Marschkapellen, Trommlergruppen und Flötenchören. Dazwischen junge und alte Männer, die die Fahnen und Banner tragen. Begleitet von den vielen Schaulustigen am Straßenrand, ziehen sie so durch die Straßen. Immer wieder kommt es dabei zu Zusammenstößen mit der katholischen Bevölkerung und der Polizei. Auch die knapp 200 protestantischen Familien der Fountain wollen sich nicht verstecken. Für sie sind diese Paraden besonders wichtig. Die Menschen hier müssen sich immer wieder behaupten, sagt William Temple.
Die Protestanten am Westufer haben das Gefühl, eine Geißel zu sein. Sie sind eingeschränkt in ihrer Bewegungsfreiheit und fühlen sich gefangen. Sie können nicht hingehen, wo sie wollen. Am Ostufer können sie sich bewegen, wie sie wollen und haben das Gefühl von Freiheit. Hier bleiben sie unter sich, in der Fountain, und wenn sie rausgehen, dann meistens auf dem protestantischen Ostufer.
Auseinandersetzungen gibt es häufig. Hauptsächlich mit den Jugendlichen der angrenzenden katholischen Nachbarschaften. Es beginnt meistens ohne Ankündigung. Plötzlich fliegen Steine oder Brandbomben in das Viertel. Sie kommen in größeren Gruppen und fangen einen Streit an. Sie fühlen sich provoziert, nur weil sie Protestanten sind und hier leben. Die haben Langeweile, machen ihrem Ärger Luft, so schildern es ein paar Jungen und Mädchen aus dem Jugendclub.
2 Wochen vor Weihnachten schmissen sie Benzinbomben, erinnere dich. Die Katholiken kamen einfach in die Farben, Masken vor den Gesichtern und bebombten die Farben. Es ist klein hier im Vergleich zu deren Viertel. Sie kommen hierher in großen Gruppen mit Baseballschlägern und wir sind in der Unterzahl. Du musst Freitagnacht hier sein, wenn die Katholiken reinkommen und anfangen und du kriegst es ab. Weißt du erst rein und dann geht es richtig los. Steine und Stöcke und alles, was man so werfen kann.
Das war nicht immer so und nicht überall. Dave Nickel kennt diese Geschichten. Er ist Sozial- und Community-Arbeiter in Londonderry und hat in seiner Arbeit auch mit solchen Jugendlichen zu tun. Seine eigene Jugend allerdings hat er etwas anders erlebt.
Ich wuchs auf in den frühen 60ern in einer relativ freien, gewaltfreien und nicht diskriminierenden Umgebung in Strabane mit einer gemischten Bevölkerung. Wir hatten katholische und protestantische Freunde. Es war halt auf dem Land.
Nickel, ein leicht hektisch, sehr freundlicher und hilfsbereiter Mann, arbeitet im Workhouse Museum, dem alten Arbeitshaus. Er hat viele Freunde und Verwandte bereits früh verloren. Ein Cousin wurde 1972 erschossen, sein Bruder gekidnappt, Nachbarn starben bei einem Bombenanschlag auf ihr Haus. Er selbst war voller Wut im Bauch. Um etwas zu tun, geht er in die Politik. Er arbeitet bis 1992 für einen lokalen Abgeordneten der Democratic Unionist Party, der zweitgrößten protestantischen Partei.
Kurz danach, so 70, 72 bis 74, änderte sich alles, auch in Strabane. Bernadette Devlin und andere Anführer der Bürgerrechtsbewegung demonstrierten in Strabane und Lifford. Dann brannte Edens Bäckerei, das Brot lag überall verstreut auf der Straße. Und du kannst dir ja vorstellen, was das für eine ländliche Gemeinde wie uns bedeutet. Von da an war nichts wie vorher. Die Leute zogen sich zurück, das Leben erstarb. Es gab kein gemischtes Leben.
Beide Gruppen wollten nichts mehr miteinander zu tun haben. Katholiken zu Katholiken, Protestanten zu Protestanten. Kompromisslos, unnachgiebig und für lange Zeit unversöhnbar. Für den Soldaten Andrew Park bedeutet das, die Politik der etablierten protestantischen Mittelschichtsparteien und somit der Regierung vorbehaltlos zu akzeptieren. Der gesellschaftliche Druck der eigenen Gruppe ist groß. Abweichungen sind nur schwer möglich. Ein Grund dafür, warum die Protestanten die mehrheitlich katholische Bürgerrechtsbewegung der 60er und frühen 70er Jahre nur wenig unterstützen und sich deren Forderungen nicht anschließen konnten, so Park.
Wir konnten uns nicht dagegen wehren, keine gerechten Löhne zu haben oder schlechte Wohnungen. Wir hätten unsere Regierung kritisieren müssen. So dachten wir. Unsere Regierung. Wer dagegen war, war ein Verräter.
Katholiken gegen Protestanten. Ein Gefühl, das sich ausbreitet. Die Fronten verhärten. 3 Jahrzehnte Bürgerkrieg folgen. Rund 4000 Menschen sterben. Erst 1998 beendet das Karfreitagsabkommen offiziell den Krieg. Seitdem ruhen die Waffen weitgehend. Die Protestanten fühlen sich dennoch bedroht. Sie befürchten, das Abkommen würde gegen ihre Interessen und Privilegien sein, ihnen ihre Existenzgrundlage wegnehmen. Wie viele ist auch Nickel skeptisch und traut dem Friedensabkommen nicht.
Dass sie uns die RUC wegnehmen, sagt alles. Für sie bedeutet Royal Ulster Constabulary erstens die Krone und die Königin und zweitens der Name der Provinz Ulster. Aber das ist der Name des alten irischen Königreiches Ulster. Dann wird aus dem Ulster Defence Regiment das Royal Irish Regiment, aus der RUC, der Police Service von Nordirland. Sie nehmen uns die Namen und die Menschen sehen ihre Identität bedroht. Wir dürfen nicht die englische Fahne über dem Parlament flacken und sie erkennen nicht die rote Hand an, obwohl sie eigentlich von den O'Neills stammt. Dieser Verlust von Identität gibt den Menschen einen traurigen Ausblick auf die Zukunft ihrer Kultur und ihres Glaubens.
Die Symbole sind Mel egal. Mel war ein Paramilitär der Ulster Volunteer Force. Jetzt kämpft er für den Frieden. Im Trainingsanzug sitzt er mit Freunden in einer Hotelbar, auf dem Tisch vor ihnen Sandwiches und Tee. Er hat nichts gegen eine gemeinsame Identität von Protestanten und Katholiken. Geboren und aufgewachsen in Irland, sieht er sich als Ire, als Loyalist jedoch auch britisch. Die Frage nach Identität hat für Mel zu viel mit Politik zu tun. Das macht ihn skeptisch.
Ich glaube, es gibt eine Menge Leute bei den Unionisten, die sich nicht irisch nennen, weil alles Irische von den Republikanern vereinnahmt wurde. Irisch sein heißt katholisch sein, nationalistisch und Gälisch sprechen. Und im Ernst, Gälisch ist wahrscheinlich eine der am wenigsten gesprochenen Sprachen der Welt. Es gibt mehr Leute, die Latein sprechen, als Gälisch.
In der Kultur liegen heute die entscheidenden Antworten für die Zukunft, sagt auch der ehemalige Soldat Park. Es geht um eine Identität, eine gemeinsame Grundlage. Irland, irische Kultur und Sprache.
Meine Leute sollten teilhaben an dieser Kultur. Sie gehört auch uns. Aber jeder denkt, es ist katholisch und gälisch. Aber sie gehört genauso gut den Protestanten. Sie wurde gefangen genommen und wird jetzt gegen uns benutzt. Ich sehe Kultur als Reichtum von vielen Möglichkeiten und keinen Grund, deswegen zu kämpfen.